Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, 1500 Begnadigungen, Dutzende Dekrete, Ausstieg aus Paris, Ausstieg aus der WHO. Und wir wollen den Vorsitzenden der Atlantikbrücke, der heute Abend unser Gast ist, fragen, welche Folgen all das hat. Ist das schlicht das Ende des alten Westens, wie wir ihn kennen? Und was bedeutet das dann im Zweifel für uns? Herzlich willkommen, Sigmar Gabriel. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, und wollen wir die Chefin von Zeit Online fragen, wie müsste die Antwort Europas auf all das aussehen? Und was bedeutet es, wenn es offenbar nicht mehr ausschließlich um Abschottung geht, sondern offenbar auch um neues Staatsgebiet, Grönland, Panama-Kanal? Wie, fragt sie, sollen wir dann in Zukunft glaubwürdig dem Appetit von Aggressoren wie Putin begegnen? Gute Frage. Herzlich willkommen, Anne Hennig. Freue mich sehr. Ja, und dann ein Mann bei uns, der sagt, mein Thema ist die Angst, die sich gerade in unserer Gesellschaften frisst. Und diese Angst, glaubt er, zahlt nicht nur auf Trump ein, sondern auch auf andere, die AfD beispielsweise. Wie sollten wir dem begegnen? Und wie dem Misstrauen, das spätestens seit Corona, wie ich finde, überall zu spüren ist. Er glaubt offenbar, das ist interessant, dass die Politik besonders während Corona Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich musste wirklich jeden Scheißbeschluss mitvertreten. Das hat mich am Ende das Amt gekostet. Jetzt aber läuft gemeinsam mit Gysi und Bartsch die Operation Silberlocke, der Seniorenexpress, der die Linkspartei trotz katastrophaler Umfragen doch noch in den Bundestag fahren soll. Wie das gelingen könnte, wollen wir ihn fragen. Herzlich willkommen, Bodo Ramelow. Freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit Elmar Thewissen in Washington. Schönen guten Abend, Elmar. Freue mich sehr, dass das klappt.
Hallo in die Runde. Hallo, Markus. Schön, dass ich dabei sein kann.
Was für ein Tag und was für Tage, Elmar. Was überwiegt denn eigentlich gerade in Amerika? Ist es Euphorie? Ist es Katerstimmung? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das ist so ein bisschen grimmige Resignation, die hier herrscht. Also, dass die Trump-Kritiker sind, so das Gefühl haben, was will man eigentlich dagegen unternehmen, wenn doch die Mehrheit im Land am Ende ihn gewählt hat, obwohl er ja in vielen Punkten, so haben uns das Demonstranten am Samstag gesagt, er für Frauenfeindlichkeit steht, aus ihrer Sicht auch für Rassismus und Ähnliches. Also es ist so ein bisschen Resignation. Und das Zweite ist dabei eben, dass man genau hinschaut, was er jetzt macht. Und wenn er dabei amerikanisches Recht verletzt, dass man dann mobil macht. Widerstand in den Straßen, aber eben auch vor Gerichten, indem man dann entsprechend Klagen einreicht.
Wir wollen das auch gleich mal ein bisschen im Detail durchgehen. Wird aber gerne, weil Sigmar Gabriel heute hier ist, der im Oktober, glaube ich, hier bei uns sagte, ich gehöre nicht zu den Untergangspropheten, die mit Trump das Ende des Abendlandes kommen sehen. Sehen Sie immer noch so?
Ja, so wenig wie es vor 30 Jahren das Ende der Geschichte gab, gibt es heute. Und ob er wirklich in der Lage ist, die amerikanische Demokratie grundsätzlich zu beschädigen, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Das hat Herr Thewissen ja gerade gesagt. Es gibt eine Menge Checks and Balances, auch für ihn. Aber man muss sagen, er macht sozusagen wahr, was er angekündigt hat. Aber was für mich viel bedeutender ist, ist die Frage, welche Rolle Amerika in Zukunft in der Welt einnehmen wird. Mhm. Und da, glaube ich, liegen die größeren Probleme. Da verabschiedet sich eine globale Ordnungsmacht aus ihrer Rolle, zumindest den Anspruch zu haben, die Welt mit in der Balance zu halten. Und es entwickelt sich eine Hegemonialmacht, fast schon im imperialistischen Sinn.
Exakt.
Die sagt, ich kümmere mich um mich und meinen Einflussbereich. Und ich habe auch nicht kein Problem, dass es andere Großmächte gibt, die ihre Einflussbereiche haben. Sozusagen Yalta 2.0, die großen Jungs machen miteinander Deals. Und wir kommen sozusagen wahrscheinlich nachher zu der Frage, was das eigentlich für Europa bedeutet. Es ist jedenfalls eine völlig andere Vorstellung, als wir von der Welt haben. Das hat nichts mehr mit internationaler Zusammenarbeit zu tun, sondern führt zu einer Bilateralisierung und natürlich auch dazu, dass das Recht des Stärkeren mehr gilt
als
die
Stärke des Rechts.
Die Stärke des Rechts ist nicht mehr Gegenstand dessen, was sich der amerikanische Präsident vornimmt. Das haben wir gestern gehört.
Bin gleich gespannt auf die Einordnung des Historikers, der Elmar ja auch ist. Aber vorher, Anne Hennig, wie schauen Sie auf das, was da passiert? Wie diskutieren Sie das auch in Ihren Journalistenkreisen?
Naja, also was ich an Trump besonders interessant finde, ist eine Umfrage, die die New York Times am Wochenende veröffentlicht hat. Diese Umfrage ergab, dass Donald Trump eigentlich als Person total unbeliebt ist in den USA. Einer der unbeliebtesten Präsidenten seit langem, ich glaube seit 70 Jahren. Aber die Politik, für die er steht, die hat eine so große Beliebtheit wie noch nie. Also 55% der Amerikaner finden diese Massenabschiebungen gut, die es geben soll. 60% der Amerikaner wollen weniger internationale Verflechtungen. Da steckt auch ein Eingeständnis der Schwäche dahinter. Also Trump sagt zwar Make America Great Again, aber darin steckt das Eingeständnis, dass America gar nicht mehr so great ist, sondern dass es ein Problem gibt, weil man die vielen internationalen Verpflichtungen, die man hat, weil man denen eigentlich nicht mehr nachkommen kann und sich konzentrieren will und deswegen hinausstrebt aus internationalen Verflechtungen, aus der Welt, Gesundheitsorganisation und anderem.
Herr Ramelow, wie schauen Sie da drauf? Ist das Ende, wie ich es formuliert habe, des alten Westens, so wie wir ihn kennen? Müssen wir uns da auch vielleicht sogar von der einen oder anderen Lebenslüge verabschieden? Wir haben ja sehr viele Dinge eine ganze Weile einfach laufen lassen. Migration ist so ein Stichwort, viele andere haben uns das vielleicht auch schöner geredet, als es tatsächlich ist. Globalisierung ist das andere und haben nicht verstanden, was da passiert, dass Menschen Ängste haben. Das ist ja ihr Thema.
Ja, aber es sind ja zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene der Ängste, also der mittlere Westen in Amerika oder diejenigen, die bei industriellen Brüchen in die Arbeitslosigkeit, in die Depression gegangen sind, denen hat er versprochen, die schöne neue Welt. Umgekehrt erleben wir eine Globalisierung, die wir gestern besichtigen konnten. Bei dieser Amtseinführung waren alle Oligarchen dieser Welt da. Also selbst der chinesische Besitzer von TikTok war da, der noch eine Woche vorher auf der Verbotsliste stand. Mark Zuckerberg, da hat Herr Trump noch vor 6 Monaten gesagt, wenn er Präsident wird, kommt er in den Knast. Gestern war er da und hat gefeiert. Heute ist schon Meta umgestellt worden in Amerika. Wer jetzt Antifaschismus auf der Meta-Ebene postet mit dem Hashtag, wird nicht mehr gezeigt. Also Hass und Hetze ist freigegeben und die Veränderung nimmt seinen Lauf. Und die Frage, und darüber müssen wir nachdenken, was bedeutet es, wenn diese reichsten Männer der Welt tatsächlich darüber entscheiden, wo unsere Daten alle gesammelt werden, wie diese Daten aufbereitet werden, wie diese Daten auch eingesetzt werden. Weil in der digitalen Welt kommt es darauf an, ob wir Daten nutzen können und ob wir dabei sind. Und insoweit ist das eine Herausforderung, die wir annehmen müssen. Also ich habe keine Lust, darunter zu leiden. Da geht es mir wie Sigmar Gabriel. Ich habe keine Lust, jetzt zu sagen, die Welt geht unter. Es gefällt mir alles nicht, was da passiert ist. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass diejenigen, die vorher uns immer gezwungen haben, Russland gegen Amerika, Amerika gegen Russland zu denken und China als Aussätzigen daneben zu setzen. Auf einmal sitzen die alle zusammen, und zwar die Mächtigen, in diesem Fall die mächtigen Männer, und begleiten Herrn Trump auf diesem Weg. Und was mich emotional wirklich umtreibt, dass Herr Trump eine Gedenkmünze rausgibt als Kryptowährung, mit seiner Frau zusammen, und dass diese an dem Tag seiner Vereidigung auf einmal 14 Milliarden Dollar Wert hat. Das heißt, er privatisiert auch sein Amt zugunsten seines eigenen Portemonnaies. Das finde ich ungeheuerlich und sage, es ist eine völlig neue Situation, ein ganz neuer Blick auf das, was wir als bisher freie Welt bezeichnet haben. Ich kann daran nicht erkennen, dass das Freiheit bedeutet. Das bedeutet Freiheit für die Mächtigen. Genau. Und das bedeutet am Ende, dass denen, die jetzt Hoffnung darauf hatten, leider nur Brosamen übrig bleiben und dass wir getrieben sind in diejenigen, die dazugehören und diejenigen, die nicht mehr dazugehören sollen.
Aber offensichtlich haben das viele Amerikaner nicht geglaubt. Das finde ich ist ja die eigentlich spannende Frage. Warum gibt es so viele, die seine Politik richtig finden? Und wenn wir sagen, die liberale Demokratie in den USA ist sozusagen unter Druck, vielleicht jetzt erstmal auch sozusagen für 4 Jahre in Gefahr, dann finde ich, müssen wir zuerst mal fragen, ist die nicht eigentlich bei uns zu Hause auch unter Druck? Und bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, was können wir eigentlich in und mit den USA machen, müssen wir doch die Frage beantworten, was tun wir eigentlich, um die liberale Demokratie bei uns jedenfalls wieder so zu stärken, dass sie wertgeschätzt wird. Denn offensichtlich gibt es in allen demokratischen Ländern, entwickelten Industriestaaten, das gleiche Problem, dass diese liberale Demokratie für viele Menschen nicht das liefert, was sie verspricht.
Exakt.
Und wenn wir das nicht ändern, und zwar zu Hause ändern, dann brauchen wir über die USA gar nicht nachdenken.
Aber der Blick nach Amerika hilft natürlich. Elmar, um das einmal kurz abzuräumen, bevor wir zum Thema auch Migration kommen und diesen Dekreten, der Frage, was das eigentlich ist, was das für eine Machtfülle auch ist, mit der an dem Punkt ein amerikanischer Präsident ausgestattet ist. Die Frage der Oligarchen, das große Kapital. Wir haben sie gestern alle gesehen. Zuckerberg war da, hat 1 Million gespendet für diese Inauguration. Bezos war da, also Amazon in dem Fall. Musk sowieso, also alles Menschen, die das sozusagen mitfinanziert haben und die plötzlich sehr politisch sind, die sehr viel Einfluss haben und die diesen Einfluss offensichtlich in den nächsten 4 Jahren auch nutzen wollen? Oder ist dahinter die Angst, dass der eigene Konzern zerschlagen wird und deswegen dieser Kotau auch von einem wie Zuckerberg beispielsweise?
Ich glaube, es ist beides. Also einerseits die Angst, weil Donald Trump ja beispielsweise Medienkonzernen, großen Konzernen auch schon gedroht hat hier in den USA, genau, dass es entsprechend Vorgehen durch die Aufsichtsbehörden gegen sie geben könnte. Andererseits die Hoffnung auf Deregulierung, also freie Bahn für ihre Geschäfte und Rückendeckung, wenn es denn an irgendeiner Stelle Konflikte gibt. Zum Beispiel, wenn die europäischen Vorschriften in Sachen Datenschutz oder auch Umgang mit Hetze und Aufrufen zur Gewalt über solche Plattformen viel strenger sind als das, was Donald Trump jetzt in den USA vorsieht. Also wird dann die US-Regierung ihr Gewicht in den Ring werfen und sich hinter diese Großkonzerne stellen. Und wie sieht das dann im Konflikt mit den Europäern aus? Ich glaube, sie erhoffen sich beides. Und das Verrückte ist, auch diese Frage der Strafzölle, über die man ja jetzt viel redet, da gibt es tatsächlich Studien darüber, die beweisen, dass derjenige oder die Unternehmen, die Donald Trump im Wahlkampf 2016 unterstützt haben, finanziell, dass die am Ende eher Ausnahmegenehmigungen bekommen haben von Strafzöllen als die Unternehmen, die die Demokraten unterstützt haben. Das belief sich im Durchschnitt auf etwa 51 Millionen Dollar an Vorteilen. Und das zeigt im Grunde genommen, dass große Konzerne ein großes Interesse daran haben, zu schauen, wie sie sich gut mit Donald Trump stellen.
Und wie kommt das in Amerika an, diese Verbindung von Politik und wirklich ganz großem Geld? Wie kritisch schaut die amerikanische Öffentlichkeit darauf?
Ja, es ist eine Mischung. Natürlich die Anhänger der Demokraten sagen, oh Gott, jetzt kommen wir hier in eine Tech-Oligarchie, so wie es ja auch Joe Biden letzte Woche mal bei einer Abschiedsbotschaft aus dem Weißen Haus gesagt hat. Er hat davor gewarnt, dass das dramatisch werden kann, insbesondere für die Ärmeren in den USA, weil sich die Reichen die Taschen noch voller machen könnten. Aber es gibt natürlich auch viele, die eine Bewunderung haben für diese superreichen Tech-Milliardäre, die das sogenannte Founders-Prinzip fordern. Also, dass im Grunde genommen Politik gemacht werden muss, so wie sie Startups oder ihre Konzerne eben auch steuern, nämlich mit absoluter Macht für den Chef. Niemand darf sich dem entgegenstellen. Und das ist ja, das kann man zumindest so behaupten, sehr erfolgreich. Der reichste Mann der Welt zeigt es ja, der mit seinen großen Unternehmen Innovation vorantreibt und dabei eben auch noch jetzt politischen Einfluss entwickelt.
Emma, weil du nur begrenzte Zeit hast, deswegen lass uns das einmal kurz durchgehen. Im Grunde, was man gestern gesehen hat, war, Trump macht sich von Tag 1 an, das Land wirklich umzukrempeln, Grenzschutz, nationalen Notstand an der Südgrenze verhängt. Der Verteidigungsminister hat die Befugnis, Soldaten zu entsenden, Ausbau der Grenzbefestigungen zu Mexiko, die Einwanderungs-App, musst du vielleicht gleich einmal kurz erklären, was die wirklich bedeutet und wie wichtig das ist für Tausende, die da jetzt stehen, einfach mal abgeschaltet. Also was geht da vor sich?
Ich glaube, das Entscheidende ist, Donald Trump muss ja Taten liefern nach all den Worten, auch gestern bei seiner Amtsantrittsrede. So, und das tut er jetzt erstmal durch diese Exekutivbefehle. Und die werden auch zu entsprechend martialischen Bildern führen, zum Beispiel beim Thema Zuwanderung. Aber das bedeutet nicht, dass er wirklich das dann auch umsetzen kann, weil es gibt eben Schutzmechanismen, Gesetz und Recht in den USA, die das vielleicht schwerer machen oder gar verhindern. Und will man das Beispiel Zuwanderung nennen? Ja, es wird Bilder von Razzien geben in den nächsten Tagen. Es geht in erster Linie darum, Kriminelle, Zuwanderer ohne Aufenthaltsberechtigung hier in den USA zu finden. Die gibt es in Gefängnissen, die gibt es möglicherweise auch an Orten, die man in den letzten Monaten ermittelt hat. Es soll große Razzien in den Großstädten New York, Boston, Chicago, Miami, Washington und anderen geben. Und da kommen dann martialische Bilder zustande. Die Menschen werden in Internierungslager, die schon stehen, teilweise an der Südgrenze der USA, sollen sie untergebracht und dann möglichst schnell abgeschoben werden. Jetzt kommt das Problem. Selbst wenn in den ersten Tagen und Wochen diese Bilder entstehen, wird Donald Trump es im Leben nicht schaffen, 8 bis 14 Millionen Zuwanderer, die keinen Aufenthaltstitel haben, abzuschieben. Aus rein logistischen Gründen schon, auf der einen Seite. Er hat 5.500 Beamte, er hat ein Dutzend Flugzeuge. Selbst in der Hochzeit der Trump-Administration im Jahr 2019 hat er nicht mehr als 350.000 illegale Zuwanderer pro Jahr abschieben können. Wie er das jetzt so einfach ausbauen kann, ist völlig schleierhaft. Und das Zweite sind rechtliche Gründe, weil selbstverständlich viele von denen nach jetzigem Recht das Recht auf einen Anwalt, auf eine Anhörung, auf einen Richter haben und Ähnliches. Also es dürfte eine Menge Klagen geben. Und ganz so einfach, wie er das so tut, also mit einem Federstrich das alles zu erledigen, 8 bis 14 Millionen aus dem Land zu werfen, ganz so einfach ist das nicht.
Was hat es mit der App auf sich?
Ja, die App war dazu da, dass man allen sagen konnte, wer Asyl beantragen will in die USA, der muss über diese App, über sein Handy tatsächlich einen Antrag stellen und warten, dass er dann einen Termin zugeteilt bekommt. Mhm. Derzeit sind etwa 300.000 Menschen in Mexiko, die dieses ausgefüllt haben und die eigentlich jetzt warten auf einen Termin. Es gibt auch eine ganze Menge, die haben auch Termine bekommen für eine Anhörung an einem der Grenzübergänge. Und das hat Donald Trump gestern mit dem Federstrich tatsächlich beendet. Die App ist nicht mehr funktionsfähig. Es gibt keine legale Art, Asyl zu beantragen. Er will mit der Armee an der Südgrenze alle Übergänge dicht machen, auch alle Übergänge mitten in der Landschaft, in der Wüste und so weiter, mal sehen, wie das funktioniert. Also die Menschen, die gekommen sind und vielleicht tatsächlich Recht auf politisches Asyl hätten, haben momentan keine Möglichkeit, dieses zu beantragen. Wozu das führt, wissen wir noch nicht, außer zu Chaos auf der mexikanischen Seite der Grenze. Es gibt jetzt die ersten Berichte, dass natürlich viele, die da tief enttäuscht sind, nicht wissen, was sie machen sollen und werden sicherlich versuchen, trotzdem irgendwie über die amerikanische Grenze illegal ins Land zu kommen.
Und wie denkt die amerikanische Öffentlichkeit darüber? Ich kenne diesen Zwiespalt. Also einerseits würde man sagen, ein Staat wie Texas würde im Grunde zusammenbrechen, wenn du jeden illegalen Migranten einfach aus dem Land abschiebst. Dann funktioniert da nichts mehr. Dann mäht keiner mehr den Rasen. Dann bringt auch keiner mehr das Essen. Dann passt keiner mehr auf die Kinder auf. Dann räumt auch keiner mehr den Geschirrspüler leer. Illegal und zu Löhnen, die dann teilweise so unter der Hand bezahlt werden. Dann geht die Bauwirtschaft vor die Hunde, weil es dort sehr viele Leute gibt, die ohne große arbeitsrechtlichen Ansprüche einfach ihren Job machen. Und wenn sie nach Monaten teilweise einfach nicht bezahlt werden, dann gehen die einfach ohne einklagbares Recht auf diesen Lohn wieder nach Hause. Heißt mit anderen Worten, können ausgebeutet werden und haben keinerlei Rechte. Das heißt, es kann doch eigentlich auch nicht im Interesse der amerikanischen Wirtschaft wirklich sein, wenn diese Leute plötzlich alle verschwinden.
Ja, das ist so. Und tatsächlich sind ja auch in der Landwirtschaft, in der Fleischindustrie genau. Sehr viele aktiv. Vorhin war hier ja Gottesdienst in der Kathedrale in Washington. Da hat dann der Priester nochmal sich an Donald Trump gewendet und hat ihm sehr klar aufgelistet, was passiert, wenn man die alle aus dem Land wirft, weil sie tatsächlich fleißig sind. Sie wollen sich eine Zukunft hier aufbauen. Die meisten tragen zum Bruttosozialprodukt der Vereinigten Staaten bei. Und wenn es sie nicht mehr gäbe, wenn also die Arbeitskräfte verknappt werden, würden hier die Preise in die Höhe schießen, dann hätten alle Amerikaner Nachteile davon. Ökonomen haben das mal berechnet, dass allein die Massendeportation über die nächsten 4 Jahre, wenn man das durchzieht, einen Schaden in Billionenhöhe für die amerikanische Wirtschaft bedeuten würde. Und jetzt gibt es eine Menge Angst. Also wir wissen zum Beispiel aus einer Stadt wie Chicago, dass da in Vierteln, 26. Straße beispielsweise, wo sehr viele von diesen Zuwanderern, teilweise legal oder illegal, sich aufhandeln, halten, jetzt so eine Art Geisterstadt gerade ist, weil sie halt alle Angst haben, dass sie bei Razzien eingesammelt werden, in den Internierungslager gesteckt werden und kein Vertrauen haben können, dass dieser Rechtsstaat ihnen eine Chance auf eine Anhörung vor Gericht am Ende gibt.
Es gibt ja auch eine Besonderheit im amerikanischen Recht. Wer in Amerika geboren ist, ist automatisch amerikanischer Staatsbürger. Das ist etwas, was Trump abschaffen will. Mich gefragt in der konkreten Umsetzung, wie läuft das? Ich erinnere mich an das Gespräch mit einer Frau, Mexikanerin, die seit 28 Jahren illegal in einem Wohnwagen lebt. Ihr Mann auch illegal, auch seit 30 Jahren im Land, deren beide Söhne in Amerika geboren, weil es Netzwerke gibt. Man organisiert sich Krankenhäuser, Ärzte, Kliniken. Die kommen also dort zur Welt. Das wird irgendwie geduldet. Da schauen viele Offizielle offensichtlich weg. Diese beiden Kinder haben einen amerikanischen Pass. Das heißt, was kann das in der Konsequenz dann heißen?
Also zunächst mal kann der Präsident das gar nicht per Federstrich beschließen, weil dieses Recht basiert auf einem Verfassungszusatz der amerikanischen Verfassung. Das kann eigentlich nur vom Parlament geändert werden. Und wenn das nicht passiert und er die Mehrheiten dafür nicht hat, dann kann er eigentlich dieses nicht durchsetzen. Jetzt könnte er trotzdem hingehen und sagen, ja, aber wir als Bundesregierung erkennen das alles nicht mehr an. Es gibt keine Pässe mehr für diese Menschen, die hier geboren werden, und das einfach als Ausführung seinen Ministerien beauftragen. Ihr gebt denen keinerlei Möglichkeit, eben diese Pässe zu bekommen. Dann setzt er sich dadurch in den Widerspruch mit amerikanischem Gesetz, sogar mit der Verfassung. Es wäre ein Verfassungsbruch. Es würde dann dagegen geklagt werden und das wandert dann durch die Instanzen am Ende vor den obersten Gerichtshof. Und da muss man sehen, wie das ausgeht. Donald Trump nimmt halt für sich in Anspruch, dass er nach dem zweiten Artikel der amerikanischen Verfassung über allem anderen steht, außer vielleicht ein bisschen über dem Parlament. Aber er nimmt sich das Recht heraus, absolute Macht zu haben, und er will das austesten. Er will sehen, zu welchem Urteil am Ende der oberste Gerichtshof kommt.
So, Wirtschaft. Er sagt, ich will die Inflation senken, ausweiten der Öl- und Gasproduktion, dieses berühmte Drill Baby Drill, Freihandelsabkommen überprüfen mit China, Kanada, Mexiko. Zölle sind angekündigt auf Produkte aus Kanada und Mexiko. Ab wann soll das im Zweifel gelten und was bedeutet diese Ausweitung der Öl- und Gasproduktion? Ich habe gelesen, dass es dann auch um Küstenstreifen geht, die teils unter Naturschutz stehen. Es geht um Förderstätten in Alaska beispielsweise. Etwas, was eigentlich Basiskonsens war in Amerika, dass man das nicht mehr macht. Aber da wird das Rad der Zeit offenbar zurückgedreht.
Ja, es geht sofort los. Er hat tatsächlich per Exekutivbefehl gestern Naturschutzgebiete freigegeben, wie zum Beispiel das Arctic Wildlife Refuge, das es dort oben gibt, das unter Schutz stand. Man hatte auch Vereinbarungen mit den Ölfirmen geschlossen, dass sie an einigen Stellen in Alaska bohren dürfen. Und an anderen Stellen haben sie quasi ihre Rechte auf bestimmte Landstriche zurückgegeben in Form dieses Kompromisses damals. Das hat er gestern Abend alles wieder zurückgedreht. Es könnte also jetzt losgelegt werden mit Öl- und Gas. Es wird sicherlich auch Klagen dagegen geben. Und es ist interessant, dass die Ölindustrie vielleicht gar nicht so ein Rieseninteresse hat, massiv die Förderung auszudehnen. Hier ist von 3 Millionen Barrel pro Tag mehr die Rede, die Donald Trump unbedingt fördern will. Aber dadurch würden, da die Nachfrage auf dem Weltmarkt geringer ist als diese zusätzlichen Mengen, würden die Preise sinken. Und dadurch würden die Firmen, die viel investieren müssten, um dieses Öl aus dem Boden zu holen, dann am Ende keine großen Gewinne machen. Also man muss mal sehen, was da passiert. Und bei den Strafzöllen, auch das ist wichtig, er hat noch keine fest verhängt. Er hat gestern alle seine Regierungsstellen beauftragt, Strafzölle zu prüfen. Und er hat dabei, während er unterschrieb, dann auch damit gedroht, dass ab 1. Februar dann 25% Strafzölle auf alle Waren aus Kanada und Mexiko verhängt werden. Aber er hat es noch nicht gemacht, weil er natürlich auch innerhalb seiner eigenen Regierung künftig den Finanzminister Scott Bessent und andere hat, die sagen, wenn du das machst, dann wirst du der amerikanischen Wirtschaft wahrscheinlich auch massiv schaden.
Also ist in der Prüfung, reden wir gleich auch mit dem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister darüber, was das heißt. Und noch kurz die Frage, Elmar, Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen ist in dem Zusammenhang sozusagen in dieser Logik konsequent. Die Aufforderung an die Autobauer, in Zukunft wieder mehr Verbrenner herzustellen, wie kommt das in Amerika an? Eine Autoindustrie, die ja durch den IRA, durch den Inflation Reduction Act unter anderem massiv subventioniert worden ist, und zwar in Richtung grüner Industrien, in Richtung Batterieproduktion, Zellproduktion. Was ich immer verstehe, auch hier in Gesprächen mit Menschen aus der Wirtschaft, Wirtschaft hasst nichts so sehr wie Unklarheit, wie Unsicherheit, wie ständig wechselnde Ansagen. Und das ist eine solche Ansage. Das heißt, wie reagieren die darauf?
Ja, also öffentlich kritisieren sie den Präsidenten nicht dafür. Aber zur Wahrheit gehört dazu, ich sag's mal so salopp, the train has left the building. Der Zug ist abgefahren. Also wir wissen, dass nicht nur in Amerika, sondern auch im Rest der Welt die Entwicklung in Richtung Elektroautos geht. Und China ist dabei momentan so gut, gar nicht mal schlechte Elektroautos zu extrem günstigen Preisen, natürlich hochsubventioniert, vom chinesischen Staat auf den Weltmarkt zu bringen. Das heißt, wenn die Vereinigten Staaten jetzt hingehen und sagen, wir bauen halt nur noch Benziner und nicht mehr die Elektroautos, führt das dazu, dass Amerika einen massiven Wettbewerbsnachteil haben wird in vielen, vielen Regionen dieser Welt, die künftig auf Elektroautos setzen. Also auch das ist erstmal eine Ankündigung, die klingt toll und viele Arbeiter, die bei Benzinmodellen gerade tätig sind, die freuen sich vielleicht darüber. Aber all die, die in den letzten Jahren neue Jobs bekommen haben, weil hier Batteriefabriken gebaut werden, weil hier Elektroautofabriken gebaut werden, die werden jetzt natürlich große Sorgen haben.
Elektroautos ist das Stichwort für Elon Musk, Tesla. Wie ist es zu erklären, dass trotz dieser Nähe jetzt diese Ankündigung kommt? Was ist der Plan dahinter? Ich habe heute gesehen, der Tesla-Kurs ist um 5% nach unten. Das muss man sagen, das ist für Tesla gar nicht so viel. Sie sind teilweise volatiler als Kryptowährung. Aber dennoch, das ist ja keine Ansage für die Zukunft, dass Tesla der Autobauer ist, auf den der neue amerikanische Präsident setzt. Das ist, warum diese Kehrtwende und ja, wie reagieren die darauf?
Ja, also es gehört zur Widersprüchlichkeit dazu, dass wenn Donald Trump 1:1 umsetzt, was er im Wahlkampf angekündigt hat und in Sachen Elektroautos und erneuerbare Energien macht er sich ja daran, dann kann das nicht im Interesse von einigen Konzernen, allen voran denen von Elon Musk sein. Mhm. Und das führt zu Konflikten. Man darf gespannt sein. Elon Musk hat sein Büro künftig gleich nebenan vom Weißen Haus im Old Executive Office Building. Und mal sehen, wie sehr er tatsächlich dann mal eben rübergehen kann und sagen kann, Donald, das ist eine dumme Idee, um Gottes Willen, mach das nicht. Oder ob Donald Trump am Ende seine Basis wichtiger ist und vielleicht andere Industriezweige wichtiger sind als Elon Musk und seine Elektroautos.
Mhm. Herr Gabel, diese Kehrtwende in Sachen Elektroautos, ich habe sie gerade beobachtet bei der Analyse, die amerikanischen Autobauer werden sich da ins Fleisch schneiden, wenn sie wieder Verbrenner produzieren. Sie sind da skeptisch. Warum?
Also ich schätze Herrn Davison außerordentlich in seiner Analyse allemal. Ich habe trotzdem ein bisschen Sorge, dass wir uns zu sehr schon hineinreden in eine sozusagen vorgezeichnete negative Entwicklung in der Wirtschaft. Überall, das wird nicht funktionieren. Also erstens kann man sich bei Donald Trump darauf verlassen, wenn es wirtschaftlich nicht funktioniert, wird er sich korrigieren. Das sind die unsichtbaren Guardrails, die es gibt. Also wenn die Inflation nicht runtergeht oder wenn die Arbeitslosigkeit steigt oder die Exporte unter Druck geraten. Ich glaube, das ist der Bereich, wo er am ehesten sich korrigiert. Und zwar ohne, dass er das öffentlich zugibt. Das Zweite ist, das ist ein Riesenland. Man soll nicht unterschätzen, welche Dynamik das hat. Und das ist übrigens nur zu 10% vom Export abhängig. Wir sind zu 50% davon abhängig. Also ich bin einfach ein bisschen vorsichtig in der Frage, ob ich jetzt schon weiß, dass das alles so negativ endet, wie das viele jetzt vorhersagen. Erstens glaube ich, man soll nicht unterschätzen, welche Faszination auch bei uns von jemandem ausgeht, der radikal abräumt die ganzen Argumente, die wir so als etablierte Politiker haben, warum das eine nicht geht und warum das andere so kompliziert ist. Und das sozusagen räumt er ab. Ich glaube, es hat eine hohe Faszination. Und es gibt viele Themen, wenn der dort sagt, ich mache jetzt Schluss mit der Kriminalität und der Bandenkriminalität. Ich würde mal sagen, da gibt es in Deutschland und in Europa viele, die sagen, jawohl, endlich zieht mal einer durch. Ganz interessant ist die Debatte um die Flüchtlinge. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass ihm das gelingt, übrigens, also diese Riesenzahl abzuschieben. Das muss er aber auch gar nicht. Donald Trump macht ja etwas anderes, als bei uns im Wahlkampf üblich ist. Unsere Parteien machen auch heute noch so, dass sie sozusagen versuchen, Menschen einzelne Angebote zu machen. Also die SPD will jetzt das kostenlose Mittagessen in Schulen. Die CDU will im Zweifel auch eine Steuersenkung. Also man macht so sozusagen, wenn du mich wählst, dann gebe ich dir was. Der macht was ganz anderes. Der sagt, ich mache Amerika groß. Der bildet ein Gefäß. Und der appelliert sozusagen daran, mitzubauen an diesem Gefäß. Und da kommt die Faszination her. Der verspricht nicht Einzelnen, morgen werde ich dir dieses oder jenes Problem lösen. Er braucht ja auch ein Argument, warum vielleicht, wenn das dem Einzelnen nicht besser geht, er immer noch sagen kann, guck mal, Amerika habe ich groß gemacht. Ich glaube auch, er hat als einer der Ersten gemerkt, dass nicht Amerika schwächer wird, aber andere stärker. Dass sozusagen die relative Macht Amerikas sinkt. Und das war nicht nur bei ihm so, auch bei Biden. Schon unter Obama ging es los mit der Debatte, China ist der große Konkurrent. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Wir können uns nicht um den Rest der Welt kümmern. Mir macht diese Entwicklung in Amerika, das Abwenden von der internationalen Ordnung, zu sagen, mir geht's nicht mehr um internationale Verträge und Institutionen. Er will jetzt aus der WHO austreten, oder ist schon ausgetreten. Aus dem Klimaschutzabkommen. Es gibt x andere. Und ich mache das nur noch bilateral. Und da übrigens benehme ich mich als Hegemonialmacht. Und wenn es da eine andere gibt und die Europäer zufällig im Einflussbereich der russischen Hegemonialmacht, dann ist das eben so. Das macht mir viel mehr Sorge, weil was bleibt dann eigentlich übrig von dem, was wir transatlantischen Wertekanon genannt haben? Was bleibt vom liberalen Westen übrig, wenn das wichtigste Land dieses liberalen Westens, ja, der Westen ist ja kein geografischer Begriff, nee,
sondern eine politische Idee.
Ja. Eigentlich die Idee der Aufklärung.
Genau.
Dass Menschen Freiheitsrechte haben, die ihnen angeboren sind und die ihnen ein Staat nicht verleihen oder entziehen kann. Er kann ihnen die vorenthalten. Aber die haben Menschen, weil sie Menschen sind. Die Länder, die sich dieser Idee anschließen, die nennen wir den Westen. Wenn das größte und wichtigste Land dieses Zusammenschlusses sich von dieser Idee verabschiedet, das ist ja eine universelle Idee. Mhm. Ist ja keine Idee, wo man sagt, die gilt in Deutschland oder in Amerika, sondern eigentlich eine universelle. Wenn ein Land sagt, das interessiert mich nicht mehr und ich fühle mich auch nicht zuständig dafür, dann ist das aber eine andere Welt, als die wir heute haben und eine, in der wir Europäer überhaupt nicht klarkommen. Und die Bilateralisierung von Beziehungen zur größten Supermacht der Welt, da wird es ein paar andere geben, die sagen, genau, finden wir gut. Einer wohnt in Moskau, einer in Peking. Mhm. Aber wir als Europäer, was machen wir eigentlich damit? Und wenn das losgeht, dass jetzt sozusagen, wir haben es ja schon gesehen, die Ersten sind ja schon nach Mar-a-Lago gefahren, da war noch gar nicht Präsident, haben schon mal den Ring geküsst. Also wenn Europa jetzt zerfällt oder jeder Regierung versucht man noch was für sich rauszuholen, na dann sind wir Provinz der Weltpolitik und dann wird mit uns gespielt, aber da sind wir keine Spieler. Und das, glaube ich, macht mir mehr Sorgen als, ich habe sowieso keinen Einfluss auf die Frage, ob der es schafft, die amerikanische Automobilindustrie wieder in Gang zu kriegen. Ich habe keinen Einfluss auf die Frage, ob der sozusagen gebremst wird von Gerichten oder nicht. Das müssen Amerikanerinnen und Amerikaner entscheiden. Wir haben die Wahl zu akzeptieren und uns die Frage zu stellen, was davon ist eigentlich bei uns ähnlich? Und was müssen wir tun, um unsere liberale Demokratie nicht in die gleiche Falle laufen zu lassen? Und ein paar der Länder in Europa sind ja schon dabei. Und das finde ich eigentlich diese und die Frage, wie halten wir diese Welt eigentlich zusammen? Die Probleme, die wir nur gemeinschaftlich lösen können, Klimaschutz, Pandemie, Weiterverbreitung von Atomwaffen, die wachsen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sinkt. Das finde ich das noch größere Problem. Ich will das andere nicht kleinreden, was Herr Thewissen gesagt hat, aber das liegt ein bisschen außerhalb unserer Möglichkeiten.
Wir diskutieren das gleich nochmal intensiver aus. Anne Hennig, bitte.
Also ich teile Ihre Analyse im Wesentlichen. Ich finde nur, ein Punkt gehört schon dazu. Man kann sich ja die Frage stellen, warum ist das eigentlich so, dass sich die USA aus internationalen Verpflichtungen zurückziehen wollen? Warum machen die das? Sie könnten ja einfach in der Position bleiben, in der sie bislang schon sind. Und das liegt daran, glaube ich, dass sich das, was Sie politischer Westen genannt haben, dass der sich überdehnt hat. Er hat sich militärisch blamiert. Ja. Zuletzt in Afghanistan, wir wissen das, auch die Bundeswehr ist geflohen von Taliban in Turnschuhen. Und er blamiert sich aber auch in der Ukraine. Auch da hat man gesagt, wir unterstützen dieses Land, damit es gegen Wladimir Putin gewinnen kann. Aber davon ist der politische Westen sehr weit entfernt. Und er hat sich ein bisschen zu weit, teilweise moralisch, teilweise ökonomisch, vor allem aber militärisch überdehnt. Und jetzt sagen die Amerikaner, das geht nicht mehr. Selbst wir sind nicht stark genug für das, was wir eigentlich sein wollen. Es ist ein Eingeständnis der Schwäche. Und Donald Trump ist einfach derjenige, der das ausspricht, sozusagen.
Ich sag Jein zu dem, was sie sagt. Mhm. Das stimmt. Aber ich glaube, es kommt was anderes hinzu. Es ist einfach so, dass der liberale Westen ganz viel doppelte Standards gehabt hat. Mir sagen, ich bin in so einer internationalen Krisenorganisation, ICG, International Crisis Group, und da kommen viele aus anderen Kontinenten. Wenn die Kameras aus sind und die Mikrofone aus sind und wir über die Ukraine reden, dann sagen die, na ja, wenn Weiße sterben, dann kommt ihr zu uns und wir sollen euch unterstützen. Wenn 450 Zivilisten in Butscha ermordet werden, dann seid ihr up in arms. Wenn Hunderttausende im Jemen sterben oder Hunderttausende im Irak,
Äthiopien,
interessiert euch das gar nicht.
Äthiopien 400.000.
Und das ist die Fiona Hill, die ja mal Sicherheitsberaterin auch von Trump war, die hat das in einer wirklich brillanten Rede mal zusammengefasst, hat gesagt, ja, wir sind sozusagen selbst schuld. Diese doppelten Standards führen nämlich dazu, dass nicht nur die USA sagt, ich kann das nicht mehr, wir sind imperial overstretched, sondern der globale Süden sagt, wir wollen das auch nicht mehr.
Richtig.
Und deswegen muss ja Europa auch eine Antwort finden, wenn wir diese Idee von universeller Freiheit aufrechterhalten wollen, wie gehen wir eigentlich mit dem globalen Süden um, wo der Begriff der Westen ja nicht was Positives ist, sondern ein Synonym für alte Kolonialstaaten, für Leute, die sie ausgebeutet haben. Also ja,
und für Doppelzügigkeit.
Ja. Ich glaube, wir stehen vor einer viel größeren Zeitenwende als in Anführungsstrichen nur, das meine ich nicht abwertend, das ein Krieg in Europa. Ich glaube, da geht wirklich die Welt, dreht sich gerade. Und wir sind Zuschauer.
Da würde mich auch gleich nochmal die linke Position sozusagen interessieren, weil die auch sehr interessant ist in dem Zusammenhang, wenn wir über den Verlust von Glaubwürdigkeit sprechen. Nur noch einmal kurz, Elmar, von dir zum Schluss die Einordnung dessen, was gerade diskutiert worden ist. Also diese Müdigkeit, ewig der Weltpolizist zu sein, der auch dazu geführt hat, dass erstaunlich viele junge Leute Trump auch gewählt haben, weil genau dieses Versprechen gemacht wurde. Ich hole unsere Jungs zurück, ich halte uns da raus. Wir haben dort nichts verloren. Und das andere in dem Zusammenhang, die 1500 Begnadigungen, über die ich vorhin gerade gesprochen habe, da sind ja sehr zweifelhafte Leute auch dabei. Proud Boys ist so ein Stichwort, Leute, die zum Teil 15, 20 Jahre Knast bekommen haben für das, was da am 6. Januar passiert ist, die plötzlich wieder draußen sind. Ich weiß, dass das ein ganz zentrales Wahlversprechen war und entscheidend für ihn, um bei seiner Anhängerschaft Glaubwürdigkeit zu behalten. Aber was macht das mit dem Rechtsstaat, wenn Leute, die offensichtlich schlimme Dinge vorhatten, zu 20 Jahren zum Teil verurteilt sind und plötzlich einfach wieder rauskommen, so nach dem Motto, es ist schlimm, aber nicht so richtig schlimm. Heißt, wenn wir für Trump auf die Straße gehen, ich will es nochmal übersetzen, ne? Dann passiert uns nichts. Dann können wir Dinge tun, die sonst in Amerika bis dato einfach nicht gingen.
Ja, das ist genau das Entscheidende, was hier passiert. Da sind ja nicht nur, sagen wir mal, die Mitläufer dabei, sondern Enrique Tarrio, einer der Rädelsführer von den Proud Boys, Stuart Rhodes, einer der Anführer auch von einer Miliz, die dabei waren. Die kommen jetzt frei und das Signal, was ja hier gesendet wird, sich an Recht und Gesetz zu halten, ist in der Trump-Welt nicht mehr das Entscheidende. Und das gilt ja für den Präsident. Wir haben vorhin das ja mal durchdekliniert, an der einen oder anderen Stelle möglicherweise auch. Ich kann auch nicht beurteilen, wie das ausgeht. Und wenn die Amerikaner der Meinung sind, das ist in Ordnung, dann ist das deren Sache. Was ich aber vorhin sagen wollte, und da stimme ich eigentlich in den meisten Teilen mit Herrn Gabriel überein, aber in einem nicht. Wenn hier Amerika stark wird, wirtschaftlich stärker wird und zusammenfindet und die Identität gestärkt wird und der Nationalstolz, dann werden wir schon ein Problem haben im Rest der Welt, weil das ein Rückfall ist in Zeiten, wie wir sie aus den 80er, 90er Jahren des vorletzten Jahrhunderts und aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts kennengelernt haben, wo der Nationalismus die treibende Kraft ist im Umgang zwischen Staaten in dieser Welt. Das könnte schon zu Schwierigkeiten führen.
Aber wo ist der Widerspruch?
Wenn aber Amerika wirtschaftlich massiv in Schwierigkeiten kommt, dann werden wir noch ein viel größeres Problem haben, weil die einzige Macht der Erde, die in der Lage war, eine Bindungskraft zu entfalten, Menschen zusammenzubringen auf der Basis von Werten, das waren in erster Linie die USA, auch nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Und vor dem Hintergrund, letzter Satz, ist, glaube ich, entscheidend, wenn man ein Gegenbild schaffen will, das Wert darauf legt, dass die Werte und die regelbasierte Wertordnung oder Weltordnung besser gesagt weiterhin wichtig sind, dann muss man sich in Europa zusammentun, weil die Europäer gemeinsam eigentlich die Wirtschaftskraft und eigentlich auch die politische Kraft hätten, um das Gegengewicht zu bilden. Aber da teile ich die Analyse von Herrn Gabriel und vielen anderen, dass wir das momentan nirgendwo sehen können.
Und ganz kurz noch, Elmar, vielleicht kann die Regie das einmal kurz zuspielen, diese Geste von Musk, die wir da gesehen haben, die dann so interpretiert wurde, da zeigt einer den Hitlergruß. Ich tue mich wahnsinnig schwer damit, ehrlich gesagt, das zu beurteilen. Also er geht dort auf die Bühne und sagt Folgendes, wir hören einmal kurz rein.
Das war ein gewöhnlicher Sieg. Das war eine Weggabelung in der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Ich werde mir für euch den Arsch aufreißen. Das werde ich wirklich. Ich bin super motiviert für die Zukunft. Es wird sehr aufregend. Wie der Präsident sagte, wir werden ein goldenes Zeitalter erleben. Danke, dass ihr das möglich macht.
Thank you.
Liebe geht raus an euch.
Liebe geht raus an euch. Wie ist das in Amerika angekommen? Also ich weiß, in Amerika in vielen Sendungen auch wurde das groß besprochen, je nachdem auch, wo man politisch so steht. Es sieht ehrlich gesagt aus deutscher Sicht sehr merkwürdig aus. Wie glaubwürdig ist es, wenn er sagt, das war ganz anders gemeint?
Also es wird hier genauso notiert. Erstmal, also Gesprächspartner in Interviews sind erstmal schweigen in dem Moment. Mhm. Aber keiner von uns weiß, welche Beweggründe er hatte. Und wenn er es nicht klar und eindeutig abräumt, ich glaube, er hat jetzt gesagt, es war nicht so gemeint, ja, er wollte sagen, dass es vom Herzen kam und mehr nicht, dann ist das wenigstens mal eine Erklärung. Aber das ändert ja nichts daran, dass manches von dem, was wir hier erleben in den USA, das finde ich, gehört zur Ehrlichkeit dazu, doch an so einer Haltung erinnert, dass man es besser weiß, wie es in der Welt und in Amerika laufen sollte. Und dass, wenn es am Ende dazu führt, dass dann Recht und Gesetz unter die Räder kommen, dann wird es natürlich schwierig. Und nochmal, ich will hier nicht damit gesagt haben, dass diese Geste wirklich auch so gemeint war, wie manche sie hier in Europa verstehen.
Also, Elmar, danke dir ganz herzlich. Wir werden uns in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch häufiger sprechen. Dir alles Gute bis dahin. Dankeschön.
Dankeschön.
Wie haben Sie diese Geste interpretiert, Herr Ramelow?
Ich war schockiert. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass das der Hitlergruß ist. Das war gar nicht mein Eindruck. Sondern weil ich weiß, wie der amerikanische Gruß der Nazis ist. Der unterscheidet sich von dem Hitlergruß, wie er bei uns gezeigt wird. Er wird genau so gezeigt, wie Elon Musk ihn gezeigt hat. Es gibt genügend Bilder, wenn amerikanische Nazis sich treffen, dass sie erst ans Herz fassen und dann diese Geste machen. Es ist eingeordnet in den politischen Content dieser Gruppierung, die auch Teil derer sind, die den Sturm auf Capitol Hill gemacht haben. Und wenn man einen derer sieht, die begnadigt sind, der hat ein T-Shirt an, da steht Camp Auschwitz drauf. Und wir reden über Elon Musk, der mit Frau Weidel das Gespräch hatte. Und Frau Weidel konnte unwidersprochen dort sagen, dass Adolf Hitler ein Kommunist war. Und das alles zusammengeordnet führt bei mir zu einem quälenden Gefühl. Wenn dieser reichste Mann der Welt so eine Geste macht und nicht klar macht, dass die Frage, was ist Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Grundlage ist, in der eine freie Welt existiert, dann bleibe ich wieder als Gewerkschafter dabei und sage, und wie ist sein Verhalten oder Jeff Bezos sein Verhalten, wenn es darum geht, deutsches Arbeitsrecht einzuhalten, wenn es darum geht, Tarifrechte einzuhalten, in den Betrieben, in den deutschen Betrieben, das zu praktizieren, was ich als Gewerkschafter für selbstverständlich halte, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht haben, gemeinschaftlich einen Tarifvertrag zu erkämpfen. Wenn das die Regeln sind, die überflüssig sind, wenn das die Botschaft ist, die damit intendiert ist, dass uns die Regeln in anderen Ländern, in anderen Staaten, in denen wir dann auch produzieren, egal ist, dann ist es mir nicht ganz egal. Deswegen habe ich das schon schockiert gesehen.
Frau Hennig?
Also ich finde, selbst wenn Elon Musk heute oder jetzt sagt, er will das so nicht gemeint haben, dann schwingt da schon eine Botschaft mit, nämlich: Ich kann machen, was ich will. Und ich glaube, das ist gerade das Lebensgefühl, was Elon Musk hat. Man darf ja auch nicht vergessen, der ist schon der reichste Mensch der Welt. Das geht dem nicht mehr darum, reicher zu werden, sondern es ging ihm offensichtlich darum, Erfolg zu haben, auch auf politischer Ebene. Und dafür hat er den Weg gewählt, Donald Trump zu nutzen, sozusagen auf seinem Ticket gewissermaßen mit ins Weiße Haus zu fahren. Und damit Einfluss zu haben. Es geht dem natürlich um Einfluss. Und es geht ihm vielleicht auch um ein neues Abenteuer. Er hat schon das viel mehr erreicht, als die allermeisten Menschen auf dieser Welt erreichen können. Und jetzt will er mal offensichtlich ausprobieren, was das bedeutet, politische Macht zu haben. Und dieser Geste, auch mit der Tatsache, dass er sich ja nicht entschuldigt, sondern er macht sich ein bisschen lustig und sagt, ihr kommt immer alle mit Hitler, wenn euch was nicht passt. Ja? Mit dieser Geste macht er zumindest klar, ich kann mir alles erlauben.
Herr Gabel, wie schauen Sie da drauf? Ich meine, es ist eine Provokation. Das ist das, was er auch immer macht und dann genauso zurückkeilt. Aber was ist das für eine Allianz, die wir da gerade erleben?
Ich habe den ja mal kennengelernt, weil er bei mir im Wirtschaftsministerium zu Gast war.
Musk,
ja. Und hatte damals schon eine unheimliche Faszination. Ich habe bei mir im Haus damals häufiger für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so Leute eingeladen, mit denen ich diskutieren konnte. Damals habe ich einfach gedacht, das ist verrückt. Weil der so eine Vorstellung hatte, wir schmeißen auf den Mars Atombomben und dann bildet sich da eine Atmosphäre und dann kann man da leben. Das ist irre.
Das hat er Ihnen so erzählt?
Ja, nicht nur das.
Was noch? Ich würde gerne mal verstehen, naja, dass sozusagen die Gedankenwelt dieses Menschen
einfach, ist. Hat einfach, also ich meine, die ihn schätzen und ihn mögen, er ist einfach grenzenlos in seiner Fantasie, aber eben auch grenzenlos in seiner Machtfantasie. Und weil ich den anderen in dem Bunde da, Peter Thiel, ein paar Mal getroffen habe, der hat in aller Offenheit gesagt, Leute, ich bin kein Demokrat. Und damit meinte der nicht die Partei Demokraten.
Genau.
Sondern er sagt, ich bin Republikaner. Und damit meinte er nicht die Partei. Sondern der hat die Vorstellung, und der Musk und andere gehören den an, eigentlich ist das Quatsch, dass da jeder mitbestimmen kann. Wir wollen so eine Herrschaft der Edlen, der römische Senat. Und natürlich gehören sie zu den Edlen. Und am Ende läuft das darauf hinaus, dass die Welt von CEOs geleitet werden soll und nicht etwa von gewählten Vertretern. Für die, würde ich sagen, ist der Trump ein nützlicher Idiot, um die Institutionen zu zerstören. Das ist das, was sie eigentlich wollen. Und das wird auch einen Punkt geben, wo Musk an der Stelle, er ist ja zuständig für die Reform der Verwaltung, also wer sozusagen eigentlich die Regierung zerstören will, wird irgendwann in einen Konflikt mit dem Präsidenten kommen, der diese Regierung ja sozusagen verkörpert. Also das ist auch nicht, aber es gibt diese Gruppe von sehr reichen Leuten, die diese Vorstellung haben und die nicht in die Politik gehen, damit sie noch reicher werden oder sich irgendwie im Sinne von Bestechung da mehr Vorteile erhoffen, sondern die selber politische Macht ausüben wollen. Und ich meine, man muss sich ja vorstellen, wir hätten in Europa eine Regierung, an der am Regierungstisch 13 Milliardäre sitzen, die erzählen, sie machen Politik für die kleinen Leute. Also das wäre was für die Titanic. In Amerika geht das durch, weil der Appell ein ganz anderer ist. Der macht, ich mache das Land wieder groß. Und man soll vorsichtig sein mit Vergleichen mit der Nazizeit. Das würde ich auch nicht machen. Aber der Appell, ich mache ein Land wieder groß, den haben wir Deutschen auch schon mal gehört. Das sozusagen ist das Irritierende daran und vor allen Dingen, dass es Leute gibt, die mit viel Geld sagen, eigentlich wollen wir ein ganz anderes System. Emma Thewissen hat darüber eine Sendung gemacht, die ich ganz spannend fand. Das ist viel irritierender als das, was die jetzt gezeigt werden, neben Musk machen. Das sind Opportunisten. Die haben vorher Geld für die Demokraten gespendet, waren gegen Trump und haben jetzt gesehen.
Oh, Musk übrigens auch, ne?
Jetzt müssen wir sozusagen die Kurve kriegen. Die andere Gruppe finde ich viel gefährlicher.
Können wir einmal da kurz reingehen, weil Sie vorhin sagten, Peter Thiel. Nur einmal kurz erklären, ne? Deutschstämmiger Investor, Milliardär, PayPal gegründet gemeinsam
Palantir.
Mit Musk. Palantir, das ist diese Firma, die sich im gröberen Sinne um Verteidigung kümmert, wenn man so will.
Na, das ist eine Firma, denen sie Daten geben und die machen aus diesen Daten mehr, als sie das können.
So.
Und das ist entstanden in der Nachfolge, das ist ja was ganz Ehrenwertes gewesen, des 11. September. Und viele auch in Europa nutzen die, das sagt aber nichts über, und dessen Partner ist übrigens Demokrat. Der Karg, der ist politisch das absolute Gegenteil. Die beiden waren Roommates an der Uni, deswegen haben die zusammengefunden. Aber Thiel ist wirklich sozusagen jemand, der auch ausspricht, dass er diese Form, wie wir das jetzt machen, eigentlich für falsch halten.
Ganz eng mit J.D. Vance ist jemand.
Ich halte Vance für weit gefährlicher als Trump.
Ich auch. Ist jemand, der Mark Zuckerberg ganz entscheidend mitgefördert hat, war einer der ersten Investoren auch von Facebook und so weiter, ist jemand, der darüber laut nachdenkt, in seinen Büchern sozusagen Inseln zu machen, auf denen es gar keinen Staat gibt. Genau. Das heißt, du siedelst dich dort an und entziehst dich jedem Rechtsstaat, jedem Rechtswesen. Und jemand, der laut und deutlich sagt, Demokratie und Unternehmertum, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Und Konkurrenz und Unternehmertum auch nicht so richtig.
Er ist für Monopole.
Das ist
ein Zeichen dafür, dass man gut ist aus seiner Sicht.
Genau, wenn man diese Monopole dann so sieht, dann würde ich schon sagen, da geht es natürlich auch um wirtschaftliche Macht. Es geht darum, die Monopole nicht zu zerschlagen. Musk hat mit SpaceX 80% aller Raketenstarts auf diesem Planeten.
Ja, aber es geht natürlich um viel mehr. Das, was Sie gerade sagen, dass Musk inzwischen 80% sozusagen der Raketenstarts macht und die Satelliten, die wir alle 7000 brauchen.
7000 Satelliten, von ihm, komplette globale Infrastruktur.
Ich war zumindest ein großer Bewunderer des späten Henry Kissinger. Der hat ja auch noch eine andere Vergangenheit gehabt. Aber da setzt sich einer mit, glaube ich, Mitte 90 hin und hört sich einen Vortrag über KI an und schreibt dann ein Buch über die geopolitischen Auswirkungen, wenn diese technologische Macht in den Händen weniger ist.
So.
Und Macht, die in den Händen weniger ist, ist immer eine Gefahr.
Exakt.
Das gilt für politische Macht, für Wirtschaft und hier auch für technische. Und wir Europäer machen natürlich sozusagen, wir schütten das Kind beim Bade aus, wir regulieren das so sehr, dass das bei uns gar nicht entstehen kann. Und wundern uns
was
dann,
an dem Punkt aber nicht so schlecht ist, ne?
Ja, aber dann sind wir in einer Abhängigkeit. Wir werden, also ich habe nicht die Hoffnung, dass etwas, was Menschen erfinden können, hinterher nicht kommt. Sondern ich bin der Meinung, dass man irgendwie versuchen muss, das zu steuern, zu regulieren, aber man wird es nicht verhindern können. Und was wir jetzt machen ist, wir befreien uns von der Abhängigkeit von russischem Erdöl. Wir begeben uns hinein in die Abhängigkeit von Rohstoffen, die wir für die Elektrifizierung der Gesellschaft brauchen, die es nur in China gibt oder die da verarbeitet werden.
Wasserstoff aus Saudi-Arabien.
Und wir geben uns hinein in die Abhängigkeit von Technologien, die nur in amerikanischen Konzernen beheimatet sind. Das würde ich sagen, ist das Gegenteil von europäischer Souveränität. Und ich wundere mich, dass wir im Wahlkampf über sowas nicht reden, sondern über die nitty-gritty kleinen Fragen der deutschen Innenpolitik, obwohl uns gerade die Welt um die Ohren fliegt.
Mhm. Herr Ramelow, warum reden wir darüber nicht? Welche Antworten?
Ich wollte eben ergänzen. Also ihr habt über die Inseln gesprochen, von denen die reden. Das gibt es längst als Investorenprogramm in Amerika. Wenn einer von denen eine große Firma ansiedelt, eine Megafirma, dann die dazugehörige Community komplett privatrechtlich zu organisieren. Also gar keinen öffentlich-rechtlichen Anspruch mehr, sondern es entscheidet der privatrechtliche Vertrag, der abgeschlossen wird von dem Inhaber von Grund und Boden. Und das Ganze dann auf 30 Jahre und er muss auch die ganze Ordnungskraft in dieser Community stellen. Das ist im Kern die Abkehr von staatlicher Gewaltenteilung. Und das ist in dem Kopf. Und du hast eben gesagt, Sigmar, dass wir in Deutschland es komisch finden würden, wenn da die Milliardäre oder Billionäre sitzen würden. Alice Weidel hat es heute ausgesprochen. Sie möchte, dass Peter Thiel in die Regierung kommt und sie möchte, dass Theo Müller in die Regierung kommt. Alice Müller oder was fällt mir dazu ein? Mit Herrn Müller trifft sie sich regelmäßig und offenkundig ist sie von dem...
Der in die Schweiz gegangen ist, damit er bei uns keine Steuern zahlen
muss. Das war der Punkt. Er hat den deutschen Staat erpresst und hat gesagt, wenn die Erbschaftssteuer nicht geändert wird zu meinen Gunsten, zu den Gunsten meiner Familie, dann gehe ich, sagt jemand, der vorher auch Institutionen übernommen hat, die sehr viel mit Steuergeld aufgebaut worden sind. Deswegen bin ich sehr an dem Punkt, was Sigmar Gabriel gerade sagt. Beispiel Starlink. Die Frage, welche Rolle spielte Elon Musk im Ukraine-Krieg am Anfang, als es um die Datenlieferung ging? Als er entschieden hat, ob Daten geliefert werden oder nicht. Dann wird es auf einmal ganz komisch. Wenn die Frage von Kriegsführung entschieden wird, nicht mehr von Staaten, sondern am Ende von privaten Konzernen und Konzerninhabern. Und dasselbe ist interessant, war in Amerika gab es bei Joe Biden noch bis vor einer Woche die Diskussion, ob 2026, 2027 chinesische Elektroautos nicht mehr zugelassen werden, weil sie die Spionageabteilung von Chinas im Straßenverkehr sind. Weil alle Daten, die ein Auto erfasst, und die Autos, die wir bauen, sind immer mehr Datensammelmaschinen, die genau wissen, und wenn sie dann noch selbstfahrend sind, sogar noch mehr. Alle Daten liegen vor. Du kannst alles ausspionieren, weil du alle Daten, alle Metadaten auf einmal hast. Und wenn diese Metadaten am Ende nur noch in der Hand weniger ist, das ist das, was Sigmar Gabriel gerade sagt, diese Sorge sollten wir uns genauer durchdenken, was das heißt. Und da bin ich, den Einwurf will ich machen, 95% aller Chipfabriken der Welt, also wir reden über Hightech von den anderen, 95% aller Chipfabriken der Welt werden von ASML in Eindhoven gebaut. 100% der Schlüsseltechnik kommt aus Thüringen. Warum schaffen wir es nicht in Europa?
Von Zeiss, ja? Sie reden jetzt von Zeiss.
Unter anderem. Also wir haben 300 Zulieferfirmen in Thüringen, die für die Chipfabriken dieser Welt produzieren. Das heißt, wir sind mit Thüringer Technik in allen Chipfabriken der Welt drin, schaffen es aber in Europa nicht, weder die Zellproduktion so zu organisieren, das ist CATL dann aus China gewesen, der in Thüringen sich angesiedelt hat.
Batteriehersteller.
Autobatterien, die Zellen dazu. Und wir schaffen es nicht, tatsächlich eine Offensive zu starten, europäische Hightech-Industrie selber anzusiedeln, um eigene Produkte auch zu entwickeln. Und da bin ich sehr dafür. Wir müssen mit KI neue Wege gehen. Weil KI an sich ist nicht eine Technologie, die gut oder böse ist, sondern sie ist eine Technologie, die wir einsetzen müssen. Es gibt nichts mehr an Massenverarbeitung, wo nicht KI notwendig ist.
Aber der Zug ist doch mit Verlaub abgefahren.
Wir sind mitten in der Veränderung.
Also wenn Sie sagen, Entschuldigung, ganz kurz.
Die Frage ist, ASML, ob wir Forschungsleistungs...
ASML baut die Belichtungsmaschinen, wenn ich das richtig im Kopf
habe,
die
ganze,
dann nach Taiwan verkauft werden.
Er baut die gesamte Fabrik. Und die Technologie, die dazu notwendig ist, wird zwischen ASML Eindhoven und Jena hergestellt.
Aber die Designs dieser Chips machen ausschließlich die Amerikaner. Und wenn man mit Leuten spricht, die...
Oder die Südkoreaner. Die Taiwanesen.
Die produzieren sie, aber die Designs, das Chip-Design machen Amerikaner. Und da sind die so weit vorne, dass KI, Sie nicken, Herr Gabel, KI-Spezialisten mir immer sagen, pass auf beim Thema KI, wenn es um richtig große, um Large Language Models geht, ganz große Datenmodelle, dann gibt es Amerika und dann den ganzen Rest.
Mhm. So. Also noch ist nicht mal China.
Trump sagt, ich mache 100 Milliarden in KI. Und der Zug ist, also ich, vielleicht bin ich dazu ein bisschen mystisch. Aber der ist doch abgefahren.
Naja, in dieser Technologie ist es ja Gott sei Dank so, dass irgendwie sich alles sehr schnell auch verändert. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wir wollten jetzt 10 Milliarden dafür ausgeben, dass wir eine Chipfabrik in Magdeburg ansiedeln. Und dann haben wir festgestellt, irgendwie ist das keine gute Wirtschaftspolitik, weil wir verlängerte Werkbank sind. Wenn sich der Konzern anders entscheidet, gibt's halt die Jobs nicht. Was wir nicht machen ist, dass wir Startups in dem Bereich dann fördern, wenn die in die Wachstums- und Internationalisierungsphase wollen. Warum nicht? Weil es bei uns sozusagen den großen Kapitalsammelstellen wie Versicherung, Pensionsfonds verboten ist, in sowas zu investieren. Was machen die?
Die gehen in die USA. Pensionsfonds,
die gehen in die USA. Ne? Ja. Und wir müssen an solchen Fragen arbeiten, bis hin zu der Frage, warum lassen wir eigentlich keine europäischen Champions zu? In Amerika gibt es, glaube ich, 3 Telekommunikationsunternehmen, bei uns in Europa, ich weiß nicht wie viel. Also wir gucken sehr stark oder haben in der Vergangenheit sehr stark geguckt auf den Wettbewerb in Europa, aber nicht auf die Frage, wie ist der Wettbewerb zwischen Europa und dem Rest. Und ich glaube schon, dass man daran was ändern kann. Das heißt nicht, dass wir morgen, sozusagen Amerika eingeholt haben, aber dass wir, sagen wir mal, das ist vielleicht ein Beispiel Donald Trump, dass wir immer sagen, irgendwie es geht nicht oder das können wir nicht.
Das machen
wir
nicht. Herr Gabel. Ich meine, Tesla ist ja das gute Beispiel. Tesla hat 15 Milliarden verbrannt, bis es profitabel wurde. 15 Milliarden. Ja,
Volkswagen hat, glaube ich, 23 Milliarden verbrannt, dafür, dass sie das falsch in den USA gemacht haben.
30.
Also sie hätten das Geld auch gehabt.
Ja, das ist wahr an dem Punkt. Aber ich schaue gerade zum linken Politiker Bodo Ramelow und stelle mir vor, das Geld deutscher Rentner investiert jetzt in so ein Start-up wie Tesla. Würden Sie sagen, das ist eine gute Sache oder lass mal stecken?
Erstmal, da bin ich dann Linker.
Ja.
Erstmal gehört die Rente überhaupt nicht an die Börse und nicht zum Spekulieren.
Das ist
ein gesellschaftliches
Aber das ist doch das, was er gerade sagt.
Nein, Herr Gabel spricht von Investitionsfonds.
Ja, ich weiß.
Ja, und Sie reden von Rente. Und das würde ich jetzt gerne.
Pensionsfonds, Entschuldigung.
Ja, genau. Und das würde ich gerne für Zuhörern gerne teilen, weil bei Renten bin ich sehr empfindlich und sage, ich würde sogar eine moderne Bürgerversicherung einführen, jeder zahlt ein, aus jeder Einkommensart, die man hat, damit wir eine breite Verteilung kriegen. Und das ist tatsächlich ein Verteilungssystem. Mhm. Ein Verteilungssystem in einer Gesellschaft würde Trump und all die wir da gesehen haben, als Kommunismus bezeichnen. Da unterscheiden wir uns schon. Da sind wir himmelweit auseinander. So, und jetzt kommt der zweite Teil und da bin ich ganz entschieden. Ja, auch diejenigen, die Fonds haben, müssen in die Lage versetzt werden, in Risikokapital reingehen zu können. Und wir müssen auch lernen. Also wir haben das in Thüringen gemacht. Wir haben, Jenoptik ist ein Teil staatlichen Eigentums, also ein Anteil an Jenoptik gehört dem Land Thüringen. Das ist mal aufgekauft worden, damit Jenoptik nicht ausgelistet wird und nicht verkauft wird. Und daraus entstehen gute Erträge, weil Jenoptik wirtschaftet wunderbar. Die haben jetzt wieder ein erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht. Das Geld geht in Startups. Dieses Geld geht nicht in den Landeshaushalt. Also jedenfalls, ich habe immer darauf geachtet, dass das eingesetzt wird, damit in Jena ein Topos von Startup-Firmen auch gut begleitet wird. Und da sind ein paar sehr erfolgreiche Knaller draus geworden. Natürlich gemessen an dem, über was wir hier reden, sind das...
Regulatorisch leben wir immer noch in der Welt der 60er und 70er Jahre, bei denen Banken Wachstum finanziert haben.
Ja.
Und das machen sie natürlich nicht, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße. Aber wir verbieten es einem Unternehmen wie die Allianz, in bestimmte Risikobereiche hineinzugehen. Und das machen die Amerikaner nicht, das machen die Briten nicht. Und ich glaube, dass wir an dieser Regulierung was ändern müssen. Sonst, was sollen denn die, wir sind, haben genauso schlaue junge Leute wie in anderen Ländern, aber die hauen ab, sobald, oder müssen gehen, wenn sie wachsen wollen, internationalisieren wollen. Und dann, ich finde, es gibt ein paar Stellschrauben, wo wir nicht so tun können, als gäbe es keine Möglichkeiten. Es gibt ja zwei Extreme. Sie regulieren nichts und sie regulieren
Peter
alles.
Thiel.
Peter Thiel ist nichts. So. Wir sind eher auf der Seite alles.
Ist nix.
Wir sind, haben so viel Angst vor Risiken, dass wir glauben, mit der nächsten Mikroregulierung kriegen wir die Risiken auf null. Dabei gehen wir das größte Risiko ein, dass gar nichts passiert.
Exakt. Wie komme ich jetzt in die Niederungen deutscher Innenpolitik, Frau Henning?
Wir sind schon angekommen.
Ja, da sind wir schon. So, gut, dass Sie mir helfen. Warum tut sich, wobei die Antwort ist eigentlich schon den ganzen Abend gegeben, warum tut sich linke Politik gerade so wahnsinnig schwer? Ich meine, da sitzt einer, der könnte es sich jetzt, ehrlich gesagt, verdienterweise mal ein bisschen gemütlicher machen.
Absolut, ja.
Ja, Eintrag ins Geschichtsbuch, klar,
alles
läuft.
Alles erledigt.
So, alles erledigt. Und trotz relativ langer Regierungszeit immer noch beliebt. Leute mögen ihn immer noch. Hat keiner mit Schimpf und Schande aus dem Land gejagt in Thüringen. So kriege ich das zumindest immer so gespiegelt. Und trotzdem treten die da Operation Silberlocke, wobei Silberlocke bei Gysi eine, wie soll man sagen,
gewagt,
eine größere Herausforderung werden könnte. Bei ihnen stimmt es ja auch nur begrenzt. Versuchen jetzt verzweifelt, das im Grunde das Überleben der Linkspartei noch mal zu sichern. Kann das gelingen? Und wenn es nicht gelingt und noch mal weitergedacht, auch der FDP gelingt es nicht und vielleicht auch dem BSW gelingt es nicht, in den Bundestag einzuziehen. Was wäre dann die Konsequenz daraus? Weil das ist auch mal interessant, das mal zu durchdenken.
Ja, ja. Also die Linkspartei, würde ich sagen, ist Herrn Ramelows Lebenswerk. Und jetzt geht es gerade darum, ob die noch mal in den Bundestag einziehen oder nicht. Sie steht gerade bei 3-4%. Damit wäre die 5%-Hürde nicht erreicht. Und deswegen ist es ja ihr Ziel, Herr Ramelow, dass sie 3 Direktmandate erringen können und so den Einzug in den Bundestag schaffen, auch unabhängig davon, wie das Prozentergebnis am Ende ist. Ich finde, also am Wochenende musste ich an die Linkspartei denken, als es eine Meldung gab, ich glaube von der Organisation Oxfam, die vermeldet hat, dass es so viele Milliardäre gibt auf der Welt wie noch nie. Ich glaube, ungefähr 2800. Also die Schere zwischen Arm und Reich, das wird jetzt niemandem neu sein, geht relativ weit auseinander. Und trotzdem kann die Linke davon überhaupt nicht profitieren, obwohl der linken Chef beim Parteitag auch am Wochenende gesagt hat, er wolle gern Milliardäre abschaffen. Also die Linke versucht das ja anzugreifen, aber es wählt kein Mensch. Und ich glaube, das liegt an 2 Gründen. Der eine Grund ist, die Linke argumentiert in den Kategorien oben und unten. Und oben ist reich und unten ist nicht reich.
Das ist doch auch der Slogan, ne? Wir gemeinsam gegen die da oben.
Genau.
Das ist der aktuelle Slogan der Linkspartei.
Aber die Kategorie in einem relevanten Teil der Bevölkerung ist nicht oben ist reich und unten ist arm, sondern die Kategorie ist, oben ist das sogenannte Establishment aus Politikern, Journalisten, Akademikern und so weiter. Also denen, die sozusagen Tabus definieren, die Deutungshoheit haben. Und unten, da sind wir, die wir uns gegängelt fühlen. Oben und unten ist nicht arm und reich. Und darauf hat die Linkspartei...
Also kein Klassenkampf, meinen Sie?
Es ist eine andere Art von Klassenkampf,
ja. Genau.
Und darauf hat die Linke keinen Zugriff bekommen. Und der zweite Punkt ist ebenso relevant. Die Linke will ja etwas Bestimmtes, nämlich einen sehr starken Staat. Also Wissenschaftler haben jetzt mal ausgerechnet, um wie viele Milliarden der deutsche Haushalt wachsen würde, wenn alle Ideen der Linkspartei umgesetzt würden. Das wären 46 Milliarden Euro, die der deutsche Staat mehr hätte. Richtig viel Geld, die man einnehmen würde mit einer Vermögenssteuer und so. Und die Idee ist dann natürlich, man verteilt das Geld wieder. Aber den Staat noch stärker zu machen, als er ohnehin schon ist, ist auch gerade nicht im Bereich des Zeitgeistes. Sondern
genau.
Der Zeitgeist ist ja eher, um Gottes Willen, wir müssen deregulieren. Wir müssen dem Staat wieder Geld wegnehmen. Wir müssen dem Staat Kompetenzen wegnehmen. Und in diesen beiden Bereichen, also was ist eigentlich oben, was ist unten? Und zum Zweiten, wie stark soll der Staat sein? Ist die Linke so weit weg vom Zeitgeist, dass es eben diesen 4% entspricht, die wir da sehen? Und was Herr Ramelow macht und das ist immerhin aller Ehren wert, ist, er sagt, wir retten uns jetzt in den Bundestag und warten, bis der Zeitgeist vielleicht wieder ein anderer ist. Wir geben nicht alles auf, wofür wir stehen und woran wir glauben, sondern wir halten
könnte
aus.
Könnte das zu lange dauern für die drei Herren da im Hintergrund?
Naja, es ist vor allem, eine Riesenaufgabe. Also ja. Herr Ramelow ist ja, Sie haben es gesagt, wahnsinnig beliebt in Thüringen. Ja, 65% der Thüringer hätten ihn persönlich gewählt, wenn die Landtagswahl eine personalisierte Wahl gewesen wäre.
Diese scheiß Corona-Maßnahmen, seine Worte, nicht meine. Ja,
also. Aber nur 13% der Wähler haben am Ende die Linke gewählt. So. Und daran sieht man, Personal ist natürlich wichtig in der Politik. Ja. Aber es ist nicht alles, deswegen wird es, glaube ich, brutal schwer.
Aber Frau Hennig, eine Ergänzung. Bei der gleichen Abstimmung, bei der meine Partei in Thüringen auf 13% runter ist, bin ich im Wahlkreis Erfurt mit 26% mehr Stimmen gewählt worden, also mit 42,4%. Das sind 26% mehr Stimmen, die direkt für mich abgegeben worden sind. Das heißt, Ihr Hinweis auf meine Beliebtheit ist da auch in Stimmen umgesetzt worden, wo ich auf dem Wahlzettel selber stand. Das ist die Option.
Ja, Direktmandat geholt, kann man mal so sagen.
Am Sonntag, dem 23. Februar im Wahlkreis 192 kann man mich direkt wählen. Naja, weil die Frage ist, kein Mensch wählt uns. Kein Mensch stimmt nicht.
Es hat,
aber
die
was,
hat keiner gesagt.
Doch, ist gerade gesagt worden. Und deswegen sage ich, wir sind in keiner guten, sind in keiner guten Performance und so. Es gibt keinen Automatismus.
Aber er ist doch Opfer von Frau Wagenknecht.
Ist er ein Opfer?
Na klar. Und Sie hat auch ein Opfer
Ihres alten Freundes Lafontaine auch,
Herr Gabel? Die beiden können später mal von sich behaupten, jeder hat eine sozialdemokratische Partei hingerichtet. Oskar die SPD und Frau Wagenknecht die Linkspartei. Frau Wagenknecht ist unmittelbar verantwortlich dafür, dass er keine Chance hatte, vor der AfD zu liegen. Die hat dafür gesorgt, dass Herr Höcke in Thüringen vorne liegt. Das ist sozusagen das persönliche Erfolgserlebnis von Frau Wagenknecht. Ich finde den Umgang mit Frau Wagenknecht außerordentlich erstaunlich. Ich halte die für eine Nationalbolschewistin, die nicht weit weg ist in vielen Fragen von der AfD. Und die hat im wesentlichen Teil dafür gesorgt, dass die Linke gespalten wurde. Das ist das Ergebnis, mit dem er jetzt zu kämpfen hat. Sonst hätten wir in Thüringen vielleicht andere Verhältnisse.
Also die Landtagswahl kann man so analysieren. Katja Wolf, die Spitzenkandidatin, hat mir gesagt...
BSW, ne?
Ja, Katja Wolf hat mir gesagt, sie
ehemals
geht den...
Ehemals Linkspartei, die Leute müssen das verstehen, ja, ne? Bürgermeisterin in Eisenach.
Genau. Hat mir gesagt, sie wechselt von uns zum BSW, weil sie Angst vor Herrn Höcke hat und sie möchte mit ihrer Kandidatur und der Kooperation BSW, möchte sie der AfD die Stimmen wegnehmen. Am Ende, am 1. September, ist Folgendes passiert. AfD hat Stimmen zugelegt und der Anteil, der bei mir von der Linken gegangen ist, ist zum BSW gegangen. Also insoweit ist das mein Amt, dass ich keinen Regierungsauftrag mehr hatte, ist mit dieser Spaltung vollzogen worden. Dazu kommen allerdings noch die Aussagen von Frau Wagenknecht, weil das nehme ich ernst, dass die Menschen im Osten tatsächlich massiv Angst haben vor Krieg. Und für die ist die Auseinandersetzung Russland-Ukraine eine andere wie die Debatte, die wir in Westdeutschland haben.
Das ist richtig.
In Ostdeutschland ist es eher eine, die sagt, ihr müsst Verständnis für die Russen haben. Und dass wir viele ukrainische Geflüchtete haben, wird dann mit der Frage versehen, warum gehen die so wenig arbeiten und warum kriegen die Bürgergeld. Und da kommt sozusagen nochmal die Spaltung der Gesellschaft nochmal dazu. Da sind Sachen sozusagen auch sichtbar geworden, die für den Bürger, der Angst hat, dass er selber absteigt, auf einmal unverständlich ist, wenn da jemand daneben ist, der Sozialleistungen
kriegt. Aber da ist nochmal die Frage, warum verstehen Sie das nicht? Also nicht jetzt Sie persönlich, aber die Politik unter Anführungszeichen. Wenn Sie sagen, da kommt die Frage, Sie haben das eben mal so beiläufig erwähnt, warum gehen die so wenig arbeiten? Meine Frage wäre, warum ändert die Politik das nicht?
Das hat,
die Politik ist doch in der Lage zu sagen, pass auf, wir wollen das anders. Ja, wir wollen, dass sie arbeiten.
Aber die hat das Gegenteil gemacht.
Die Bundesregierung
sie hat das Gegenteil gemacht,
ja,
genau
die Bundesregierung das. Hat die Bürgergeld eingeführt. Olaf Scholz hat uns gesagt, als Ministerpräsident, mit euch verhandle ich gar nicht. Ich führe das Bürgergeld ein. Auf die Nachfrage von uns als Ministerpräsidenten, hast du darüber nachgedacht, dass die alle keine Sozialversicherungs...
Das haben Sie gefragt.
Na klar. Und da ist gesagt, darüber braucht er mit uns nicht verhandeln, dass das Geld aber dann von den Kommunen aufzubringen ist, war ja etwas, das wir als Land jedes Jahr noch mal 30 Millionen dazugeben mussten an die Kommunen, weil die Kommunen alleine damit abgesoffen werden. Also insoweit ist da eine Situation eingetreten, die hätte man anders organisieren können.
Bei normalen Arbeitnehmern kommt das ja ganz anders an.
Ja.
Da kommt das an und sagt, ich wenn ich jetzt sozusagen im unteren Lohnsegment zu Hause bin, dann kriege ich ungefähr genauso viel, so viel wie der gar nicht arbeiten geht.
Genau.
Oder Bürgergeld kriegen plus Schwarzarbeit ist im Zweifel besser. So ist doch die Debatte dann gelaufen. Ja. Und ich finde, dass man da ins offene Messer läuft, das verstehe ich auch nicht. Es ist ein bisschen die Pervertierung des Sozialstaats, der ja eigentlich eine Freiheitsidee ist. Der Sozialstaat ist aus meiner Sicht die größte zivilisatorische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Aber der hatte die Idee, Herkunft von Zukunft zu trennen. Was wir daraus gemacht haben, ist ein Sozialhilfestaat. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Und ansonsten gilt natürlich leider für die Linkspartei wie für die SPD und alle anderen linken Parteien auf der Welt. Bei uns in dieser links der Mitte ist sozusagen das Recht haben immer wichtiger als das Recht bekommen. Also das Jakobinertum ist bei uns ziemlich ausgeprägt.
Würde nicht widersprechen.
Darf ich, Herr Ramelow, und mit auch die Einordnung von Anne Hennig interessieren, ich meine, wenn man Ihr Wahlprogramm sich so anguckt, da ist der Besserverdienende ist immer Teil des Problems und niemals die Lösung.
Das sagen Sie ja nur, weil Sie besser verdienen
sind.
Nee,
stopp, noch weiter.
Sie fühlen sich von mir ja nur angesprochen.
Nein, gar nicht.
Ich bin ja selber beteiligt und sage, ich habe nichts dagegen. Das leite ich aus der Bibel ab. Einer trage des anderen Last und wer etwas mehr tragen kann,
sollte auch etwas mehr tragen. Wenn einer sagt, wie bei euch der Vorsitzende, bei uns der Juso-Vorsitzende, er will die Milliardäre aus dem Land haben,
so.
Dann fühlen
er will
sich,
sie nicht aus dem Land haben, er will sie nur besteuern.
Will sie abschaffen.
Er will sie besteuern.
Dann fühlen sie erstmal die deutschen Mittelständler angesprochen.
So. Das stimmt, aber er redet von Milliardären. Vorhin haben wir ganz klar gesagt, dass 13 der reichsten Männer der Welt in Amerika Politik bestimmen.
Bei uns schaffen sie Arbeitsplätze. Also die Milliardäre dieses Landes sind den mittelständischen Familienunternehmen zu Hause. Denen die Botschaft zu sagen, wir wollen euch eigentlich loswerden, ist natürlich irre.
Die Frage der gerechten Besteuerung, naja, die SPD, Sigmar, das weißt du. Die SPD hat vor jedem Wahlkampf die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer im Wahlprogramm. Und
anschließend, aus meiner Sicht, wieder besseren Wissens.
Ja, weil sie schreibt sie jedes Mal rein, verspricht vor der Wahl links abzubiegen, damit man uns sozusagen einen Teil des Klientels abjagt, um dann nachher beim Regieren völlig zu vergessen, dass man über diesen Teil der Einnahmen gesprochen hat.
Oder ist es schlimmer? Das glauben sogar welche, dass das geht. Also jetzt im Ernst, das ist doch das Problem unseres Landes besteht doch nicht darin, dass wir zu viele Milliardäre haben, sondern dass bei uns, wir nehmen übrigens 1 Billion Steuern ein inzwischen. Die Frage ist doch,
was machen wir damit?
Ist die Bevölkerung der Überzeugung, dass damit angemessen umgegangen wird? Oder hat sie den Eindruck, dass ganz normale Aufgaben, die man einem Staat zuordnet, wie genug Lehrer, genug Polizisten, die Grenzen kontrollieren, eine ordentliche Gesundheitsversorgung, ist das eigentlich in angemessenem, gute Infrastruktur? Wird das eigentlich gemacht? Oder nicht? Und der Eindruck ist, es wird nicht gemacht.
Genau.
Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Und ich wäre froh, wenn die Linke im Bundestag ist und das BSW nicht.
So.
Ich finde, also erstmal fand ich die Debatte um das, was bei der FDP passiert ist, völlig überzogen. Da hat ein Parteivorsitzender das gemacht, was er machen muss. Nämlich überlegen, wo überlebt meine Partei eher? In der Regierung oder draußen?
Aber jetzt muss ich hier mal kurz, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber jetzt muss ich hier mal kurz reingehen. Er hat ja nicht überlegt, was ist besser für meine Partei, sondern er hat gemeinsam mit der FDP beschlossen, wir gehen raus aus der Regierung. Das kann man machen, kein Problem.
Ja,
man kann auch Szenarien durchdenken.
Aber lass es wie einen Unfall aussehen.
Genau, man kann auch Szenarien durchdenken. Das kann man alles machen, das ist kein Problem. Aber man kann dann nicht die deutsche Öffentlichkeit noch mehrere Wochen im Unklaren lassen und sagen, nee, wir wollen natürlich in dieser Regierung bleiben. Und ich bin ganz besonders traurig darüber, dass der Bundeskanzler mich entlässt, obwohl man das wochenlang geplant hat. Da sagen Sie vielleicht ein bisschen zynisch. Ja, das ist normal. Ich glaube, dass das viele Wähler nicht normal.
Nein, das ist auch nicht normal. Aber Sie wissen ganz genau, wie schwierig eine solche Entscheidung im Zweifel innerhalb so einer Partei zu treffen ist. Ich will ja den Lindner gleich verteidigen. Ich finde das, was hinterher stattgefunden hat zwischen Scholz und Lindner, viel sozusagen schwieriger als die Entscheidung selber.
Komm, lass uns sagen, es war unterirdisch.
So ist es. Aber dass ein Parteivorsitzender, dass eine Partei, die in der Bundesregierung ist, mit der Frage längere Zeit ringt, gehe ich eigentlich raus oder nicht? Das ist das Normalste der Welt. Und dann machen wir eine völlig irre Debatte, ob man dazu D-Day sagen darf oder nicht. Das ist doch eine völlige, das ist ein Maß an politischer Korrektheit, die einem doch zum Hals raushängt. Ich glaube, dass es dem deutschen Parlamentarismus, seit es die Bundesrepublik gibt, gut getan hat, dass es ein liberales Element im Parlament gab. Wir haben ja ansonsten einschließlich der Union und der Linkspartei und der SPD vor allen Dingen etatistische Parteien da. Ist ganz gut, wenn da eine dabei ist, die so ein Widerlager bildet. Das ist jedenfalls nicht die schlechteste Zeit in Deutschland gewesen, in dem wir Liberale in Parlamenten hatten. Ich bin kein Liberaler, ich bin kein FDP-Mitglied.
Nein, aber ich verstehe den Gedanken.
Aber ich finde, ja. So, es hat, also wenn ich mir vorstelle, es gibt Landesregierungen, denen das BSW mit darüber entscheidet, ob da eine Landesregierung entsteht, ja oder nein. Und das Gleiche ist irgendwann im Bundestag der Fall. Also da kämpfe ich lieber dafür, dass die FDP da auch reinkommt.
Aber es gibt einen Punkt,
Herr Ramlo, da wir sind bin schon ich bei Frau Hennig. Ganz kurze Antwort, Herr Ramlo.
Warte.
Ja. Wir sind am Ende, also
ja,
zeitlich
aber,
nur,
aber,
sonst nicht.
Aber hätte er gesagt, das ist meine Verpflichtung, ich mache das und ich durchdenke das auch und nicht sagen lassen, sein Generalsekretär tritt zurück und dann sagt er, also ich kenne die Papiere gar nicht und sowas.
Du hast doch recht.
Das ist erbärmlich.
Das ist auch, genau. Das ist aber recht. Das glaubt ja auch kein Mensch. Das glaubt ja auch kein Mensch, dass der Parteivorsitzende der Partei sagt, also ich bin zwar verantwortlich, aber ich wusste von nichts. Das will ich alles gar nicht. Das ist dilettantisch.
Der Rest.
Aber die Sache selber finde ich, da hat er etwas getan, was man von ihm verlangen musste.
Ja.
Und die Debatte über den D-Day fand ich irgendwie absurd.
Aber Herr Gabriel, nochmal. Die FDP hat beschlossen, wir reizen die anderen bis aufs Blut, damit die Koalition sprengen.
Ich glaube,
Und das machen wir jetzt ein paar Wochen.
Du stellst eine Forderung, von der du weißt, das führt zu meinem eigenen Rauswurf und danach gerierst du dich als Opfer oder inszenierst.
Das ist doch jetzt eine Verniedlichung des Problems. Die haben sich gegenseitig gereizt bis aufs Blut. Und sie sind gescheitert in dem Moment, in dem das Verfassungsgericht gesagt hat, wir verbieten euch, dass ihr sozusagen alle Brüche der Transformationspolitik mit Geld zukleistert. In der Sekunde war die Koalition zu Ende. Und die haben ja Großartiges geleistet, das Thema Ukraine, die Gaskrise. Sie haben ja wirklich tolle Sachen gemacht und haben dann, das verstehe ich auch, nicht die Kraft gehabt, die Koalitionsvereinbarung wegzuschmeißen und zu sagen, Leute, die Rahmenbedingungen sind völlig andere. Ich verstehe aber, wie schwierig sowas ist.
Herr Gabriel, Sie haben gerade beschrieben, was die Pflicht des FDP-Parteivorsitzenden war. Meine Pflicht ist es jetzt, diese Sendung zu beenden. So schwer mir das fällt, würde nur noch gerne darauf hinweisen wollen, dass morgen die FDP in Gestalt von Wolfgang Kubicki tatsächlich persönlich anwesend sein wird und die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Und ich würde mich freuen, wenn das mit der Operation Silberlocke für Sie klappt.
Mission Silberlocke.
Mission, so. Und beim nächsten Mal dann reden wir über die Frage, was die Linkspartei meint, wenn sie sagt, es soll kommunale Pflichtaufgabe werden, queere Jugendarbeit zu leisten. Das wäre auch so ein interessantes Thema, aber das beim nächsten Mal. Als kleiner Spoiler. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.